Es riecht. Ich rieche, also nein, der Bischof hat nicht Spiegeleier mit Speck gebraten, aber ich rieche so langsam den Spätsommer, so ein bisschen zumindest, vorletzter Augusttag, letzter Sonntag im August. Guten Morgen, Bischof Christian Stäblein.
Guten Morgen, Spiegeleier mit Speck zum Frühstück wäre... Ja?
Na?
Also,
lecker, oder?
Zum zweiten Frühstück eine super Idee, aber erst zum zweiten vielleicht.
Zum zweiten, ja.
Schönen guten Morgen, lieber Herr Wittke.
Schönen guten Morgen, und wir lassen hier mal nichts anbrennen, sondern fangen stattdessen einfach an.
So machen wir das. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig, und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Auch wenn es jetzt dann kulinarisch so ein bisschen durcheinander geht, Butter bei die Fische. Was ist es jetzt für eine Zeit, Herr Bischof, um in die Kirche zu gehen? Weihnachten ist noch weit weg, außer in den Supermärkten, ne? Da gibt es schon die ersten Spekulatius und Dominosteine, erschreckend. Ostern ist lange her, und so heiß, dass man sich jetzt in eine kühle Kirche flüchten müsste, ist es auch nicht mehr. Was ist es jetzt gerade für eine Kirchen- und Glaubenszeit? Und ich meine jetzt noch nicht das Motto für diesen heutigen Sonntag, sondern so insgesamt, vielleicht auch nach der Urlaubszeit. Wie ist es?
Na, das ist eine ganz spannende Frage, die man ja meistens stellt, wenn so diese Zwischenzeiten sind, wie jetzt, oder Übergangszeiten, Spätsommer, Sie haben es schon gesagt, oder Frühherbst, Schulanfang, ein guter Grund für ganz viele, ja, in die Kirche zu gehen. Neue Saison, für mich auch hat das alles nach der Sommerpause immer was von Neujahr. Wir rechnen ja eigentlich nicht von Januar bis Januar, sondern eigentlich so in unserem Alltagsgeschäft, da rechnen wir von Sommerpause bis Sommerpause. Ganz viel beginnt jetzt, nicht nur die Schule und die Fußball-Bundesliga, auch die Theater, und dazu kommen dann, Stichwort Kirchen und Festzeit, die Erntefeste. Der Sommer war zuletzt, wie jedes Jahr, davon bestimmt, dass man die Ernte einholen musste. Und jetzt gilt es zu danken. Also das kommt alles zusammen. Und wenn ich mir so zuhöre, würde ich sagen, die schönste Zeit im Jahr. Start und Dank, auch kirchlich. Aber ich will das nicht verschweigen, auch eine sehr ernste Zeit. Die Wahlen stehen an. Die Verteidigung der Demokratie steht auf dem Zettel. Die Gletscherabbruchkatastrophe im Himalaya steht uns vor Augen. Der Wandel dieser Welt in allem Ernst, und das alles in Gottes Mitgehen und mit uns wandeln. Ich nehme das Stichwort nochmal auf. Und uns stärken für die Liebe, mit der Gott diese Welt immer wieder durchzieht. Das ist die Zeit.
Oh, da mag ich gerade schon sagen, danke für den Wochenrückblick und Ausblick und Einordnung in dieser Zeit. Ich finde diese Zeit nach der Urlaubszeit, und klar, immer sind irgendwelche Leute im Urlaub, gerade die keine schulpflichtigen Kinder haben. Aber es gibt ja schon, ne, so eine Haupt- und Nachsaison. Also wenn die Menschen aus der Hauptsaison wieder in den Alltag zurückkehren, dann finde ich es auch immer so spannend. Also man schaut die Menschen, die im Urlaub gewesen sind, an und sieht sie natürlich so, wie sie auch noch vor 2-3 Wochen gewesen sind. Vielleicht mit ein bisschen gesünderer Gesichtsfarbe, aber immer noch dieselben Menschen. Was wir aber nicht sehen können, sind die vielen neuen Eindrücke, die jemand im Urlaub gesammelt hat und die ihn vielleicht auch innerlich verändert haben. Genauso wie niemand sehen kann, wie mich das, was ich im Urlaub gesehen und erlebt habe, verändert hat. Das finde ich total spannend.
Das ist spannend. Immerzu werden wir andere. Manchmal weiß man gar nicht wie. Der Urlaub ist da sicher eine ganz besondere Zeit. Das am anderen Ort sein, einfach mal Zeit haben für die Nächsten, für sich selbst, für die Kinder. Das ein oder andere Buch auch lesen ist ja auch irgendwie wie Weltenreisen oder absolut. Ich sag mal, Ihr geliebtes Kino, lieber Herr Wittke. Also fast würde ich sagen, immer ist es auch eine Art Odyssee. Du weißt nicht, ob und wie du ankommst, und Leben ist immer in Bewegung. Man muss genau sagen, Leben ist immer Bewegung, Veränderung.
Veränderung, ne?
Da muss ich gar nicht so viel sagen, das ist tief religiös, was Sie jetzt angestoßen haben. Tief religiös sind diese Momente, und ich glaube, es ist kein Zufall, dass gerade im Urlaub und an den Urlaubsorten manchmal plötzlich die Kirchen ganz voll, ganz anziehend, ganz gut besucht sind, immer auf der Suche, dass man einen Moment genau da hineingehen, in diese Momente gehen kann oder auch darüber reden.
Ich finde es ganz spannend, weil ich gehöre schon zu den Menschen, die eher sagen, ach, ich möchte so, dass, gerade wenn es gut ist, es so bleibt, wie es ist. Mhm. Und trotzdem ist mir irgendwie im Hinterkopf klar, es geht um Veränderung und wir verändern uns immer wieder. Aber Mann, oder ich nehme das immer gar nicht so schnell so wahr, wenn ich nicht mal bewusst irgendwie darüber nachdenke. Und da ist vielleicht auch mal die Zeit in der Kirchenbank tatsächlich ganz gut, einmal durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen und sich dessen bewusst zu sein.
Glauben ist nie ein Sein, es ist immer ein Werden.
Ja, und dann kommen wir jetzt zur Überschrift und zum Motto für den heutigen Sonntag. Worum geht's? Was kriegen wir mit für den Sonntag oder auch mit für die ganze nächste Woche?
Ja, es ist der 13. Sonntag nach Trinitatis und bei manchen, bei vielen in der Kirche heißt er auch der Diakoniesonntag. Also Diakonie ist ja die tätige Hilfe, die tätige Nächstenliebe und Hilfe, also all das, was wir für unsere Mitmenschen tun, Seniorinnen und Senioren, Kinder, Kindertagesstätten, das gehört alles zum großen Bereich der Diakonie, gerade auch die vielen kirchlichen Krankenhäuser. Mhm. Also der Diakoniesonntag ist der Sonntag, der davon erzählt, wie Gottes Liebe eben wirkt. Und jetzt sind wir bei Ihrem Stichwort, wie Gottes Liebe Menschen also genau so verändert. Verwandelt. Mit dieser Liebe, die von Gott geschenkt ist und die durch uns Menschen durchgeht und uns zu anderen macht und dann auch für andere da sein lässt. Die Texte dazu sind total spannend. Heute, und das wäre eigentlich, ich sag gleich, wäre für die Predigt vorgesehen gewesen, heute etwa der Abschnitt aus der Apostelgeschichte, also Neues Testament, über die Wahl in den ersten christlichen Gemeinden von den ersten Diakonen. Mhm. Also 7 Diakone, so wird da erzählt, werden gewählt und bestimmt, weil, das ist das Glück der ersten frühen Gemeinden, weil so viel zu tun ist. Mhm. Und da dachte ich gleich, wie sich die Zeiten doch gleichen, so viel zu tun. Und so viele, so wird es da nämlich auch erzählt, die sich übersehen fühlen, die murren, dass nicht genug da sind, die was tun und deswegen die Wahl dieser Diakone. Also das ist einer der Texte heute.
Von der Geschichte habe ich nie was gehört.
Ich erzähle sie heute dann auch nicht weiter als das, was ich jetzt gesagt habe. Okay. Denn die Geschichte, die ich lesen werde, da sage ich jetzt mal 1000%, dass Sie sie kennen. Sonst esse ich hier Besen mit Stiel.
Hätten wir früher gesagt.
Guck schon mal, Besen mit Stiel und ich habe auch schon ein bisschen Angst.
Guck schon mal in der Kammer nach.
Ja. Nein, es ist eine der wirkungsveränderungsvollsten Geschichten, die wir überhaupt in der Bibel haben.
Der barmherzige Samariter? Also okay, es wird noch nicht verraten. Und ich kenne nur die glorreichen 7. Und ich finde es auch irgendwie immer spannend. Da gibt es so ein Buch, das seit Jahrhunderten aufgeschlagen wird. Immer wieder. Sogar tagtäglich ist das möglich und manche tun das. Und auch wenn sich, anders als in der Tageszeitung, die Texte nicht verändern, steht da immer wieder etwas Neues drin. Lesen Sie denselben Text an einem anderen Tag ganz anders oder verstehen ihn ganz anders als an einem anderen Tag. Und vielleicht auch nicht vielleicht ganz anders, aber trotzdem nochmal neu. Ist schon faszinierend, das schafft nur die Bibel. Wo steht die Bibelstelle heute dann jetzt nun?
Genau, und das bei einer so bekannten, wie ich eben schon angekündigt habe, ist das genau so, immer wieder neu im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel. Also Neues Testament, Lukas-Evangelium, es ist ein Gespräch und dann eine Geschichte, die Jesus erzählt. Also erst das Gespräch, dann die Geschichte und dann, wie würden wir sagen, dann die Moral von der Geschichte. Mhm. 10. Kapitel und
Der barmherzige Samariter?
Bingo, würde ich sagen. Bingo.
Okay.
Und heute nochmal ganz neu. Aber ich habe gedacht, die muss man einmal im Jahr lesen.
Ja, gerne.
Und das ist der richtige Sonntag dafür. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte Jesus und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch. Der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 3, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen.
Ja, was für eine schöne Geschichte. Also ich finde die wirklich klasse. Und es ist ja gar nicht an mir, da irgendwie nochmal die Stimme laut zu erheben für Religionsunterricht an unseren Schulen. Aber
ein guter Punkt.
Es fällt mir gerade deswegen ein, weil ich mich tatsächlich daran noch erinnern kann, dass mich diese Geschichte schon immer sehr bewegt hat. Eben im Religionsunterricht, wir dazu gezeichnet haben, gemalt haben. Und ich muss sagen, ich würde immer noch denken, diese Geschichte auch jedes andere Kind bewegen wird. Gerade so in diesem kindlichen, menschlichen, was man dann irgendwie so an sich ranlässt, da weiß jeder sofort, ja, so ist es und so sollte es sein. Und ich glaube, wir brauchen diese Geschichten auch, und die müssen erzählt werden, und das geht möglicherweise dann eben verloren. Wo würde sie sonst erzählt werden? Ich habe sie nur im Religionsunterricht damals mitbekommen. Aber jetzt einmal...
Ich will noch einmal sagen, weil ich auch glaube, es hat ja so einen Kern, diese Geschichte, der einen so berührt, dass wir jetzt hier ganz viel auslegen können. Aber im Grunde, es ist ja klar, hier wird etwas Urmenschliches erzählt.
Ja.
Nämlich, dass das Antlitz eines leidenden Nächsten, ich bringe es jetzt doch mal auf solche Worte, unmittelbar berührt und da ist und gar nichts anderes machen kann als helfen. Weil wir können gleich alle Diskussionen führen. Es gibt immer einen Grund, warum wir, also wenn wir dem helfen, müssen wir alle helfen, und allen können wir nicht helfen. Wir können auch die ganze Welt nicht retten, und das geht doch alles nicht, und irgendwer müsste erstmal die Straße nach Jericho ein bisschen sicherer machen, und wäre es nicht besser, wir würden das ganze Geld nehmen, um die Straße nach Jericho besser zu machen, als jetzt zu glauben, dass wir mit ein bisschen Einzelhilfe und. Und dann erzählt diese Geschichte wie, und dann wissen wir auch, dass der Samariter ist noch der dem eigentlich Fernststehenden. Ja, das ist ja eine Geschichte,
wo der Fremde, der Feind, nicht.
Dann kommt das noch dazu. Und am Ende bleibt immer nur das: Der Nächste, der leidet, ist in dem Moment der Nächste, und er wird dadurch zum Nächsten. Und dann gibt es nichts anderes. Deswegen gehe ich da so rein, weil Sie sagen, die Kinder, das versteht jedes Kind und jeder Mensch auf dieser Welt.
Ja, und das finde ich so schön. Das finde ich so schön. Das hat so eine Klarheit und eben so eine Menschlichkeit. Und vielleicht komme ich auch deswegen darauf. Und Sie können sicher sein, wir haben, der Bischof und ich, nicht vorher darüber gesprochen, sondern das passiert jetzt in diesem Moment. Der Bischof weiß auch nicht, dass ich in der vergangenen Woche mit Ahmad Mansur gesprochen habe, dem Extremismusforscher und Psychologe. Und der hat was sehr, sehr Spannendes gesagt und hat nämlich gesagt, wir brauchen Geschichten. Wir brauchen positive Geschichten. Wir brauchen vor allem diese positiven Geschichten, weil es so viele negative Geschichten und Erzählungen in unserer heutigen Zeit gibt und damit auch viele Kräfte, auch antidemokratische Kräfte aufwarten, dass... Und davon werden Menschen angezogen, von diesen Geschichten. Und das hier ist so eine Geschichte, die unbedingt weiter und immer wieder erzählt werden muss, finde ich. Und deswegen finde ich sie besonders schön und bin dankbar, dass sie die heute vorbringen und dass sie heute zu diesem Sonntag gehört. Ich mag noch einmal, und das weiß ich tatsächlich, erinnere ich aus den vergangenen Jahren hier bei Gottesdienst im Gespräch, das wusste ich aber lange Zeit nicht, nämlich der Samariter und Samariterbund, und heute denke ich mir, die Samariter, na klar, die sind vorbeigekommen, sozusagen wie der Erste-Hilfe-Trupp ist da vorbeigekommen, und deswegen haben die jetzt da auch geholfen. Aber das waren die, von denen man es damals am wenigsten vermutet hätte,
so
oder?
So ist es, genau so wird die Geschichte ja erzählt. Da ist also erst der Priester und der Levit, und von beiden würde man erwarten, weil sie sozusagen mit Menschen mit religiöser Kompetenz und einem Herzen dafür, und die kommen beide vorbei und haben ja, was Besseres zu tun, gucken schnell weg, sind froh, wenn es keiner gesehen hat, dass sie was gesehen haben. Also alle diese menschlichen Reaktionen, die wir auch kennen, und es sind Menschen, von denen wir es erwartet hätten. Mhm. Und dann kommt der, von dem man es eigentlich am wenigsten erwarten könnte, weil er sozusagen damals in einer gewissen, also er ist ja im Ausland unterwegs, sozusagen im jüdischen Land, und die Samariter sind an der Stelle, was die Religion angeht, sozusagen die Opponenten in dem Moment.
Die Gegner tatsächlich?
Die Gegner tatsächlich, okay, ja, Samariter, ja. Und
also muss man viel historisches Land, Wissen, genau, zur Einordnung haben.
Aber okay, jedenfalls können wir uns merken, dabei ist es der, von dem man von außen sagen würde, ist der Fernste. Mhm. Und der Fernste weiß in diesem Moment, wer sein Nächster ist, und lehrt und zeigt uns, was es heißt, der Nächste. Und dann kommt daraus diese ganze Geschichte der Diakonie. Mhm. Deswegen wird die ja auch heute gelesen. Also dieses tätig helfen für andere, wo ich auch glaube, wir brauchen gute Geschichten. Ich bin danke für das, was Ahmed Mansour da gesagt hat. Ich schätze ihn sehr. Ich glaube auch, wir brauchen diese guten Geschichten. Und dann brauchen wir aber auch dieses Erleben, was das auch in einem selbst verändert, wenn man etwas tut, was anderen gut tut. Das verändert ja auch mich wieder, weil Sie heute über Veränderungen gesprochen haben. Dadurch werden auch wir andere, weil das ja erfüllend ist, für die eine Hilfe und für mich auch ein Weg, Leben ganz anders zu entdecken. Ich finde das großartig. Und dann am Ende, also das ist auch keine lebensferne Geschichte oder eine weltfremde. Überhaupt nicht, ne? Und dann sagt er, hier hast du 2 Silbergroschen, und wenn es mehr kostet, kriegst du auch noch mehr. Also zu glauben, Diakonie oder tätige Hilfe ginge ohne Geld, ginge ohne Ökonomie, ohne eine Ökonomie der Hilfe auch. Na, das steht hier schon in der ersten Geschichte, wie das funktioniert. Ich finde manchmal, das ist auch so wichtig, weil ja gleich, wenn es um uns geht und wie wir helfen können, diese ganzen Ausreden, Apologien oder Fragen wieder da sind, ist ja auch vieles so, dass wir es nicht auflösen können auf dieser Welt. Natürlich können wir das oft nicht, aber das erzählt die Geschichte eben. Der eine, der da liegt, den du siehst, für den bist du da.
Ich weiß noch sehr genau, was für ein großes Thema das gewesen ist. Die Einschulung der Kinder. Ein wirklich großer, neuer Lebensabschnitt. Also nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern. Ne? Die ganzen neuen festgelegten Tagesabläufe, das ganze System Schule zu verstehen, so viele neue Leute auf einen Schlag kennenzulernen, die anderen Eltern, die Lehrkräfte, die anderen Kinder, sich da einzuordnen und zurechtzufinden. Das ist wirklich schon ein großes Abenteuer, das einen dann ein paar Jahre auch intensiv beschäftigen wird. An die Neueinsteiger und Einsteigerinnen, an die Schülerinnen und Schüler, an die Eltern, aber auch an die Lehrerinnen und Lehrer, für die das auch immer wieder viele neue Menschen sind, auf die sie sich einstellen müssen, an die mag ich heute besonders denken in der Fürbitte.
Gott, für die Kleinen und die Größeren an den Schulen bitten wir, für die Kinder, die in diesen Tagen starten, für Eltern, Paten, Großeltern, Geschwister, für sie alle, dass sie froh werden im Lernen, dass sie Erfüllung entdecken, weil sie klüger werden, dass sie spüren, wie gut Bildung tut, ihnen und der ganzen Welt. Für alle in und um die Schule bitten wir, dass sie merken, wie sie andere werden in all dem und wie das wichtig ist. Und dass sie Freunde dabei haben und merken, wie Gott Freund des Lebens ist in allem, was sich ändert. Gott, wir denken an diesen Tagen, an den Schrecken im Himalaya, an die vielen Toten und Vermissten, an die Menschen, die trauern, die suchen nach Leben, nach den Nächsten. Sei du, Gott, mitten unter ihnen und gib ihnen die Kraft, mit diesen Bildern und all dem Verlust zu leben. Trage und halte mit aus, das bitten wir. Und für alles, was wieder beginnt, Gott, bitten wir dich jetzt, wenn der September kommt, für die vielen, gerade in der Landwirtschaft, die den Sommer über gearbeitet und geerntet haben und die Hitze und die Dürre, mit der sie zu kämpfen hatten. Wir danken dir für alles, Gott, was die Schöpfung an Gaben und Nahrung hat. Für alle und alles, was wird und nun beginnt, bitten wir und danken dir für Leben, Werden, Wandeln und Neuwerden.
Amen. Dankbarkeit ist ja irgendwie ein Dauerthema, aber ich finde schon, gerade nach den Ereignissen in Nepal kann man noch einmal mehr festhalten, wie schön es ist und wie es eben nicht selbstverständlich ist. Es wirkt immer nur so selbstverständlich, wenn die liebsten Menschen, wie selbstverständlich, aus dem Urlaub zurückkehren und einfach wieder da sind. Einfach so, als wäre nichts gewesen. Ein Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott, lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Was haben Sie denn so im Urlaub eigentlich erlebt, Herr Bischof, was ich Ihnen nicht ansehe, was Sie aber doch geprägt hat vielleicht?
Das ist eine große Frage und ich versuche es, so wie ich vorhin schon angedeutet habe, mit einem Buch, das ich sehr empfehlen kann und das wie eine eigene Reise ist. Es heißt Entzug von Christoph Peters. Entzug, und ich habe noch selten so nah und so, dass es mich vom ersten Satz an packt, von einem Menschen gelesen, der erst Alkoholiker ist und dann da rausgeht. Ein Gänsehautbuch und zugleich ein wichtiges, glaube ich, für uns in dieser Gesellschaft mit unseren 1000 Süchten, die wir so haben. Eigentlich hatte ich ehrlich gesagt keine Lust, das zu lesen, weil es so gar nicht mein Thema ist. Und dann hat es mich sofort gepackt. Entzug von Christoph Peters, eine Reise mit jemandem, der aus dem Alkohol rausgeht.
Tolle Empfehlung. Danke, danke dafür. Kommen Sie gut durch die nächste Woche.
Ja, ich wünsche Ihnen eine gesegnete, eine spätsommerlich schöne Woche.